Frau Merkel, eine Frage von Rob Scharfenberg, Telegraph aus Amsterdam. Sie reden heute ziemlich viel über Geld, über Finanzen auch der Bundesrepublik Deutschland. Nun wollen Sie das Finanzministerium besetzen mit einer Person, der öffentlich beteuert hat im Deutschen Bundestag, dass er einen Waffenhändler nur einmal getroffen hat und dabei vergessen hat, dass er auch noch 100.000 D-Mark von dem angenommen hat. Also wie können Sie so eine Person als sehr kompetent schätzen, um sozusagen die Finanzen dieses Landes ihm hinzuzuvertrauen in der Krise? Also können Sie das erklären?
Weil diese Person mein Vertrauen hat.
Aber kann er dann mit Geld umgehen, wenn er vergisst, dass er 100.000 Mark in bar in seiner Schublade liegen hat?
Ich habe wirklich jetzt alles gesagt dazu.
Wenn das alles ist?
Wie bitte? Ja, ich kann gerne den Satz nochmal wiederholen, aber ich habe aus meiner Sicht alles gesagt.
Aber es geht um die Finanzen von 82 Millionen Deutsche. Also das ist eine ziemlich große Summe, würde ich sagen. Also.
So, die nächste Frage.
Nummer 179, Datenlecker. Hallo und herzlich willkommen zum 179. Kompott, den ich am heutigen sehr sonnigen Freitag, dem 30. Oktober 2009, aufgenommen habe.
It is 13, 26.
Jawohl, ja. Wie gesagt, heute war es sehr sonnig. Inhaltlich gibt es ein paar Datenlecks, aber inhaltlich gibt es vor allen Dingen auch eine Koalition. Und die Frage aus dem Intro, die sich mir spontan aufgedrängt hat, ist, warum musste eigentlich ein holländischer Journalist diese Frage stellen? Warum hat keiner seiner deutschen Kollegen dieselbe Frage vorher schon aufgebracht oder hinterher oder nochmal nachgehakt? Weil das haben die nämlich alle nicht. Ja, ja. Ja, was es inhaltlich gibt, heute sind wieder zwei Teile Politik. Im ersten Teil vor allem unsere Koalition mit Finanzminister Schäuble. Der ist hochqualifiziert, der weiß, wo man Geld verschwinden lässt. Haben wir zu viel? Und im zweiten Teil gibt es dann eben auch ein paar Datenlecks. Nicht nur von der Postbank, sondern mehr Datenlecks. 3, 4, 5, keine Ahnung, ich zähle nicht nach. Und im dritten Teil gibt es dann wieder Tech, Space und alles, was da sonst noch so rumlag. Inklusive Mafia. So, und was ihr euch jetzt gerade eigentlich wirklich genau auf die Ohren tut, ist dann übrigens Teil 3, Tech, Space, inklusive Mafia, enthielt kein ZFS, dafür allerdings eine komische Rakete, die hochgegangen ist und dann nicht im Sinne von explodiert. Kalik, Sunny, cool Greetings bei 9 Grad, die sich anfühlen wie 6, mit Wind mit 19 bis 33 km/h aus dem Southeast. Barometer macht übrigens 1013.16 MB. Könnte ich ja auch mal erwähnen. So. Und dann bin ich da wieder. Im Airplane-Mode. Flup. Ich bin ein Flugzeug. Oder so ähnlich. So. Dann schauen wir doch mal, was wir da hätten. Die erste Meldung, die ich da hätte, stammt vom letzten Freitag. ZFS im Mac ist nämlich tot. Das große Dateisystem, mit dem sich ganz viele Leute ganz toll gefreut hatten, wenn es dann doch kommen würde oder dass es kommen würde, ist jetzt dann ja nicht nur aus dem Schneeleoparden relativ kurz vor dessen offiziellem Erscheinen wieder entfleucht, sondern auch das offizielle Open-Source-Projekt, wo Apple am ZFS rumgebaut hatte, ist nicht mehr. Ist ganz hochoffiziell verstorben. Da gibt es jetzt zwar Leute, die der Meinung sind, naja, dann bauen wir das halt selber weiter, aber wenn die offiziellen Apple-Entwickler nicht mehr mitmachen, wird es irgendwann recht schwer, das Ding am Leben zu erhalten. Und von daher, ja, ZFS auf dem Mac ist tot. Als Grund gab es erstmal irgendwie gar keine offiziellen Aussagen. Dann gab es irgendwie Vermutungen, von wegen, es könne mit der Lizenz zusammenhängen. Dann haben andere Leute gesagt, aber wieso, das ist eine CDDL. Fragt mich nicht, wofür das steht, aber so frei nach dem Motto, da hat Apple doch noch ganz andere Sachen in Verwendung mit der Lizenz. Und dann hatte mal jemand lautstark gemutmaßt, naja, vielleicht wollte Apple ja eine eigene Lizenzierung mit irgendwie mehr Rechten haben und hat die aber nicht gekriegt. Und die offizielle oder die inoffizielle Antwort ist, da hat dann irgendwie einer von den Apple-Entwicklern gesagt, genau so ist es. So, und ja, also ZFS auf dem Mac ist verstorben. Wer nicht verstorben ist, aber zumindest geht, Karl Altersack Icahn verlässt nämlich den Yahoo-Verwaltungsrat. Der meint, seine Arbeit dort sei erledigt und er hätte jetzt irgendwie Wichtigeres zu tun. Ja, ich meine, nachdem Yahoo auch sein Kerngeschäft gerade getötet hat, indem es nämlich sagt, okay, die Suche machen wir jetzt komplett nur noch mit Microsoft, gibt es bei der Firma praktisch irgendwie nichts mehr, was so irgendwie man da noch kerngeschäftig ausschlachten könnte. Von daher, ja. Also es gab jetzt auch irgendwie Vermutungen, ja, er wäre jetzt gerade dabei, irgendwie seine Aktien abzuwerfen. Der Herr alter Sack. Na, Karl Icahn, der seinerzeit sich ja... Wie war das? Er wollte den Verwaltungsrat rauswerfen, wollte sich da reinwürgen und ja, hat sich dann da irgendwie sein Plätzchen. Ja, also der ist dann jedenfalls auch weg. Was auch weg ist, Jacques Wolfshaut. Ach, was war ich kreativ. Die große Abmahnerei ist dann nämlich wohl doch irgendwie beendet, weil irgendwie wohl der Firma aufgegangen zu sein scheint, dass sie sich damit eher selbst ins Knie schießt. Wenn sie in aller Öffentlichkeit auftaucht, als mahnt alles ab, was irgendwie Pfotenabdrücke hat. Wegen weil darum. Aber ja, keine Ahnung, ob die irgendwas verstanden haben. Der Hund guckt ein bisschen doof. Schon lange, dass er den Ball nicht aus der Fresse lässt. Ist ja alles in Ordnung. So, also, ja, die ist pünktlich. Ist wohl irgendwie den Wolfshäutern aufgegangen, dass das keine so geniale Idee ist, alles, was irgendwie aussieht wie ein Pfotenabdruck abzumahnen. Ob sie dann auch wirklich was gelernt haben daraus, weiß ich nicht. So, dann gibt's die Mafia-Ecke. Heute wieder in Teil 3. Da hätten wir einen Three-Strikes-Kompromiss, den ich ja letzte Woche schon mal erwähnt hatte. Der EU-Kompromiss, den lehnt jetzt wohl irgendwie der EU-Rat, das sind wieder die Ministerpfeifen, lehnt den ab. Die wollen nicht mal mehr den Minimalkompromiss, der da irgendwie, wie war das? Naja, also der Begriff Richter tauchte da schon nicht mehr drin auf. So irgendwie was von faires Blablo. Und das wollen die auch immer noch nicht. Die wollen den Digitalmord tatsächlich ohne irgendwie eine Verteidigung, wie es aussieht. Und ja, wisst ihr was, Pfeifen, dann kommt dieses beschissene Telekom-Paket einfach gar nicht. Wenn ihr Digitalmord unbedingt da drin haben wollt, ich brauche es gar nicht dringend. Ich weiß nicht, wer von euch es so dringend haben will, aber wie wäre es damit? Es kommt einfach nicht. Geht weg. Geht sterben. Däh. Habe ich mir jedenfalls am Sonntag aufgeschrieben. Dann Lilly Dings Plattenbost. Lilly Allen gründet eigene Plattenfirma. Popsängerin Lilly Allen gründet ihre eigene Plattenfirma. Nach monatelanger Kritik an den Musikbossen und deren Versuchen, das Dauerproblem mit illegalem Download zu lösen, wolle sie sich nun einmischen, sagte die Londonerin. Die ersten Musiker, die sie in ihrer neuen Plattenfirma unter Vertrag nehme, seien schreckliche, die im Radio gut laufen, sagte Ellen bei der Verleihung des Musikpreises Q-Awards. Ihre Single TFR wurde als bestes Lied ausgezeichnet, ist eine Meldung von Montag. Montag 22.26 Uhr, ich habe es nur noch am Dienstag notiert. Abkopiert. Copy and Paste ist toll. Ja, also Lilly Dingsbums macht jetzt einen auf Plattenboss. Ja, wenn es sie glücklich macht. Und dann gibt es da, Telepolis hatte die Meldung, glaube ich, unter, ja, da braucht man doch gar kein Leistungsschutzrecht, weil es gibt nämlich einen Fall von gewerbsmäßiger Raubkopie, wo sich jetzt ein Verlag gegen einen anderen Verlag wehrt. Nämlich, ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert, es gibt da so ein Interview, was ein Herr Sarrazin einer Zeitung Lettre International gegeben hat. Und dieses Interview, das hat dann ja recht große Wellen geschlagen, nachdem es dann in der Zeitung veröffentlicht wurde oder Zeitschrift. Und ja, nachdem dann auch irgendwie diverse Presseerzeugnisse berichten wollten, hat der Verlag dann auch per Fax das Interview in komplett verschickt und ein anderer Verlag, nennen wir ihn mal Uxel Spranger, der eine Zeitung, ein Papiererzeugnis mit dem Namen, nennen wir es mal blöd, herausbringt. Der hat jedenfalls, ist dann hingegangen, hat das Zeug irgendwie auf einen Scanner geschmissen und komplett veröffentlicht im Internet. So, und darüber war nun der Lettre Verlag irgendwie nicht so glücklich. Komisch, der Uxel Spranger oder was hatte ich gesagt? Ach egal, der Springer Verlag jedenfalls, das ist der eine Verlag oder einer der Verlage, die dadurch aufgefallen sind, dass sie rumgenölt haben. Sie bräuchten doch ein Leistungsschutzrecht, weil doch die bösen Raubmordkopierer von Google kein Geld bezahlen würden. Na, die bösen Raubmordkopierer von Google. Hey, was ihr da übrigens gemacht habt, ach so, ganz nebenbei, der Lettre Verlag hat dann auch mehrfach auf die Nachfrage, dürfen wir das ins Netz stellen, dürfen wir das ins Netz stellen, und gesagt, nein, wir stellen es nicht ins Netz und ihr dürft es auch nicht. Na, also der Springer Verlag hat auf expliziten, hat ein explizites Verbot des Originalverlages ignoriert. Nur so ganz nebenbei. Ne? Also ist nicht so von wegen, ja, wir wussten ja nicht, dass sie das nicht im Netz haben wollen. Die haben gesagt, sie wollen das nicht im Netz. Na? Und ja, also der Springer Verlag, der jammert ja nach Leistungsschutzrecht für Verlage und will Bezahlinhalte propagieren. Bezahlinhalte eines anderen Verlages mimt er aber und bläst sie ins Netz, umrandet das Ganze dann auch mit Werbung. Ja, und wundert sich, dass der andere Verlag da irgendwie nur begrenzt, nämlich gar nicht begeistert ist von. Da frage ich mich dann doch, sollen so eine Rechte nicht für alle gelten? Und für wen sollen die denn gelten? Für alle außer? Für euch? Oder wie? Oder was? Ja, also das ist alles bedenklich, um es mal höflich auszudrücken. Na, habe ich mir dann jedenfalls am Dienstag aufgeschrieben. So. Dann gab es eine Verfassungsbeschwerde gegen Privatkopie. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich eine Verfassungsbeschwerde diverser Musikfirmen gegen die aktuellen Regeln zur Privatkopie einfach schlicht und ergreifend formal abgelehnt, weil man kann sich nur Verfassungsbeschweren innerhalb eines Jahres, nachdem die Regeln geändert wurden. So, die letzte Änderung an der Privatkopie war wohl irgendwie 2003. Und deswegen kann man sich nicht jetzt noch drüber beschweren, dass da mal irgendwann an dem Gesetz rumgedoktert wurde, weil was an dem Gesetz gedoktert wurde, hatte genau mit den Regeln, über die sich die Plattenfirmen beschwert haben, nichts zu tun. Sie hätten also früher ihren Arsch aus ihren Sesseln kriegen müssen. So, deswegen habe ich da ein kleines rotes Warnlämpchen daneben gestellt, weil wenn das Zensursula-Gesetz genau ein Jahr nicht gilt, dann gibt es ja keine Leute, die betroffen sind von dem Gesetz. Von daher könnte sein, dass man gegen das Zensursula-Gesetz dann gar nicht mehr in Karlsruhe klagen könnte. Das wäre dann irgendwie blöd, weil ich will, dass das Zensursula-Gesetz aus allen drei Richtungen auseinandergenommen wird. Sowohl von Bund nicht zuständig, als auch von Organstreitverfahren. Klammer auf, Taus ist da ja der eine Organstreiter. Als auch von inhaltlich. Eine Zensur findet nicht statt. Hätte ich gerne das Gesetz zerrissen. Aus allen drei Richtungen. Denn wenn das Gesetz erstmal zerrissen ist, wird es umso schwerer, das aus der EU dann noch nachzudrücken. Und ja, es kann eine Weile dauern. So bummelig 2 Jahre, wie zum Beispiel bei der V-verdachtsunabhängigen Verbindungsvorratsdatenspeicherung. Ja. So. Ansonsten wäre es mir egal gewesen, dass da irgendwelche Verlage sich gegen die Privatkopie, ja Gott, Mai, die haben halt den Knall immer noch nicht gehört. Ne, weil ich zahle da ja schließlich irgendwie für Lehrmedien, zahle ich eine Abgabe, weil ich eine Privatkopie machen darf. Wenn ich doch keine Privatkopie mehr machen darf, wäre die Frage, wofür zahle ich dann eigentlich noch Abgaben? Ne, wenn ich mir einen CD-Rohling kaufe, dann ist da im Preis oder vom Preis wird ein bestimmter Betrag an irgendwen in der Medienrechteverwertungsindustrie abgedrückt. So, wäre die Frage, wofür wird das denn abgedrückt, wenn ich damit nichts darf? Na, die Begründung, warum da jetzt Gebühren abgedrückt werden, ist ja ganz einfach. Ich könnte ja urheberrechtlich geschütztes Material privat kopieren. So. Und deswegen sollte das dann pauschal vergütet werden. So. Was es übrigens auch gibt in Großbritannien, ist die Regierung jetzt auch tätig und will bis April eine Three-Strikes-Regelung bauen. Three Strikes. Die lustige Geschichte, dass die Medienmafia Leuten dreimal vorwerfen kann, sie hätte Raubmord kopiert, ohne es beweisen zu müssen, und danach den Leuten dann der Internetzugang weggenommen wird. Na, warum ist ein Internetzugang doch gleich wichtig? Ach, mit dem Internet, da macht man ja nichts, ne? Das sind so Regelungen, die können sich natürlich wieder nur Pfeifen ausdenken, die das Internet selber nicht benutzen. Logischerweise. Und jedenfalls wollen die da also auch eine so eine Regelung bauen. Da hat dann allerdings allen Leuten den Netz wegnehmen, die im selben Hausland, laut Cory Doctorow, in the same house leben, wie jemand, der bereits dreimal vorgeworfen, dem bereits dreimal vorgeworfen wurde, er hätte Raubmord kopiert. Es wirft dann erstmal die Frage auf, gibt es in Großbritannien eigentlich auch irgendwie WGs? Na, wenn dann irgendwie der gesamten WG der Netzzugang weggenommen wird, niemand aus der WG jemals mehr ins Internet gehen darf, weil einem davon dreimal vorgeworfen wurde, er hätte Raubmord kopiert. Na, hallo? Oder siebenhaft, Familien. Ne, Kind irgendwie dreimal vorgeworfen, Raub kopiert zu haben. Raubmord kopiert, Entschuldigung. Raubmord-Terror kopiert. Bombenleger kopiert. Da. Ich könnte mich so schön aufregen. Und dann darf dann auch der Vater nicht mehr das Internet benutzen. Und es ist egal, dass er irgendwie für seinen Arbeitgeber auch am Wochenende auf die Computer bei Arbeit zugreifen muss. Dann soll er halt hinfahren. Oder was wird das, wenn es fertig ist? Hallo? Übrigens, so eine Sippenhaft, da gibt es irgendwie so eine unwesentliche Konvention aus Genf. Ich glaube, die heißt sogar Genfer Konvention, die das verbietet. Aber hey, das ignorieren wir einfach mal. Na, jetzt, wo in Frankreich möglich ist, was nur in Frankreich möglich ist, muss das ja auch überall sonst möglich werden. Na, keine Angst, der Gorni hat ja auch schon danach gejammert. Auch wenn im Koalitionsvertrag drinne steht, dass sie keine so eine Regelung haben wollen, darf das Internet doch kein urheberrechtsfreier Raum sein. Aber ein bürgerrechtsfreier Raum, ja, ja. Das Internet ist übrigens gar kein Raum. Nur um das nochmal, ne? So, das waren die Mafia-Neuigkeiten. Ja, dann gab es eine Meldung, die mir da über den Weg gelaufen ist. Ich habe sie mir am Sonntag mal aufgeschrieben. So richtig ganz doll verstanden hatte ich da nicht, was da genau schief geht. Das nächste Windows 6.1, Codename 7, ist ja letzte Woche auf den Markt gekommen. Da gibt's auch irgendwie eine Studentenversion und statt dass man da dann irgendwie eine CD oder irgendwas kriegen würde, gab's das wohl irgendwie als Download. Auf jeden Fall gab's da nur eine Exe, also ein Programmli. Dafür dann wahrscheinlich irgendwie ein dickes, fettes, riesengroßes Programmli. Und das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Da war irgendwas kaputt. Ging halt nicht. Und das warf dann die Frage auf so, what the F? Anstatt dass allerdings Microsoft dann irgendwie mal hingegangen wäre und irgendwie den Leuten dann eine richtige Version zugänglich gemacht hätte, gab es dann die $30 waren es, glaube ich, dann wieder zurück. $30. Übrigens der Preis, den ein Mac-Benutzer für das Update auf den Schneeleoparden bezahlt hat. Beziehungsweise nachdem ich die Familienlizenz genommen habe, habe ich dann ja 50 waren es, glaube ich, irgendwie sowas bezahlt. Das hat sich ja dann schon mit den zwei Lizenzen, die ich brauchte, gelohnt. Man muss den Preis nur niedrig genug machen, dann zahlen die Leute sogar freiwillig. Aber hey, auf den Trichter kommt auch Microsoft nicht. Ja, Mac-Netzneutral. Die Meldung hatte ich ja noch gar nicht in den Podcast reingenommen. Aber im, Senator? Ja, ich glaube Senator. Im US-Senat hat ein Senator McPomas, who is aware of the Internet, also der ehemalige Präsidentschaftskandidat Herr McCain, ist dadurch aufgefallen, dass er einen Gesetzentwurf in den US-Senat geschmissen hat, mit dem der Federal Communications Commission, der FCC, verboten werden soll, das Internet zu regulieren. Ne, Mr. McCain, der während seiner Präsidentschaftskandidatur dadurch aufgefallen ist, dass ein Sprecher von ihm sagte, Mr. McCain is aware of the Internet. Er ist sich bewusst, dass es das irgendwo gibt. Zu gut Deutsch ist dann meine Interpretation der Aussage. Der will jetzt also verhindern, dass die FCC das Internet regulieren darf. Das Ganze kommt, nachdem die FCC gerade Regeln vorgestellt hatte, mit denen eine Netzneutralität gesichert werden soll. spreche ich da für ein Flugzeug? Das sieht komisch aus. Ist das eine Drohne? Nee. Ah. Egal, ist eh zu leise, hört ihr nicht. Ja, also jedenfalls, die FCC will also gerade Netzneutralitätsregeln festlegen, was dann in den USA zu dem spannenden Effekt führt. Da sind die meisten Leute ja dagegen, dass die Regierung irgendwas reguliert. Das soll doch irgendwie der Markt regulieren. Ist irgendwie wohl eine kulturelle Geschichte. Die wollen nicht, dass ihre Regierung irgendwie was bestimmt groß. Und da gab es jetzt auch schon irgendwie den kreativen Gegenvorschlag, ja, lass doch irgendwie eine Regulierung vom Markt machen, dass die sich irgendwie eine Regulierungsorganisation bauen. Keine Ahnung. Mr. McPommes, who is aware of the Internet, will also, dass die FCC keine Netzneutralitätsregeln erlassen darf. Dass sie überhaupt nichts mit dem Netz tun darf. Weil Netz hat ja nichts mit Communication zu tun. Hat er mit seiner Awareness of the Internet festgestellt. Am Montag habe ich mir einfach nur mal aufgeschrieben, das Weiße Haus hat nämlich das Content-Management-System für seine Internetseite gewechselt, ist jetzt beim Content-Management-System Drupal gelandet, was es ja als Open-Source-Software für 0,00 Geld im Internet, im rechtsfreien Raum gibt. Und oh Wunder, das soll tatsächlich sogar funktionieren, habe ich gehört. Man glaubt es kaum. So, dann gibt's auch ein Update. Navigon 1.3.0 ist nämlich am Montagabend, war es, glaube ich, erschienen. Ich hatte das dann sogar per Twitter an den Herrn @fsckalog geschickt, weil mir das Update im mobilen iTunes Store in die Finger gefallen ist und ich gesagt habe, ehe ich das hier runterlade, aber zumindest einen Screenshot kann ich mal machen von. Navigon 1.3.0 enthält eigentlich nichts anderes als ein klitzewinziges neues Feature, nämlich Traffic Updates. Die sind als Einmalkauf im Moment für 20 Euro verfügbar. Irgendwann demnächst soll der Preis mal auf 25 Euro einmalig steigen und dann hat man halt immer Traffic Updates. Oder anders ausgedrückt, was sie da jetzt eingebaut haben, ist nichts anderes als das Gerät benutzt tatsächlich die Internetfähigkeit von iPhone und fragt dann irgendwo im Internet ab bei Navigon, wie das aussieht mit Staus. Schlicht und ergreifend. Ob das dann alle Staus erwischt, weiß ich nicht. Also zumindest den einen Stau bei mir in der Gegend rund um die Arbeit, der da mal war, am Dienstag, Mittwoch, irgendwie sowas, den hatte er nicht gefunden, aber da ist mir auch erst hinterher aufgefallen, dass ich die Traffic-Updates ja auch noch nicht nur kaufen, sondern auch noch einschalten muss, dass er sie auch benutzt. Von daher kann sein, dass er das dann deswegen nicht gefunden hatte. Auf jeden Fall gibt es jetzt ein Traffic-Update-Feature für Navigon, fürs iPhone. Zumindest in der, DACH-Version. Irgendwie sowas. Ich habe ja die kleine. Was soll ich mit der gesamten Europakarte? So, dann eine Meldung, die auch in den Nachrichten rumgeschwirrt ist. In USA, in Florida, ist eine Rakete getestet worden, nämlich Ares 1X oder Ares 1X. Was man da nicht machen sollte, ist Ares 1X nennen, weil das klingt irgendwie scheiße. Und zwar ist der Vogel am Mittwoch 16.30 Uhr, 16.31 Uhr, irgendwie sowas in dem Dreh gestartet. Nachdem am Dienstag, der ja schon da stand und startbereit war, da gab es erst irgendwie hier eine Kleinigkeit, da eine Kleinigkeit, dort eine Kleinigkeit. Irgendwie lauter Kleinscheiß, der den Start immer wieder verschoben hat. Also wirklich kann man sich den Kopf schon kratzen. Da ist, die Abdeckung von irgendeinem Sensordings, die ganz oben auf der Rakete draufstöpselte, die haben sie runtergezogen und dann hat sie sich an der Rakete festgeklammert und wollte sich nicht abziehen lassen. Und die Lösung war, zieht so heftig dran, bis es abgeht. So, das hat es dann zum Glück auch. Was man dann auch ganz besonders faszinierend, als das Ding ab war. Also ich habe auf dem iPhone dann live den NASA-TV-Stream laufen gehabt, habe nur nicht die ganze Zeit hingeguckt, weil ich muss ja ab und zu auch nochmal arbeiten. Und als ich dann hingeguckt und vor allen Dingen auch hingehört habe, wieder war das Applaudieren im Kontrollzentrum zu hören, nachdem das Ding da abgegangen war. Dann kam da irgendwie so ein blödes Schiff, was der Meinung war, dass es erstmal noch mitten in einer Keine-Schiffe-Bitte-Dahin-Zone rumflammen wollte und fragt nicht nach Sonnenschein. Auf jeden Fall hat es dann erst am Mittwoch geklappt, 16.30 Uhr, als ich nicht zugucken konnte. Dafür habe ich mir dann hinterher das Videomaterial, was in meine Finger gefallen ist, mir auch angeguckt. und festgestellt, naja, also so eine Ares-Rakete finde ich äußerst unspektakulär. Na, ich meine, die untere Hälfte von Ares 1X, das war ja das Einzige, was überhaupt richtig war, alles obendrauf, war eigentlich nur Fake, das war eigentlich nur Metallhülle. Und unten war jedenfalls ein Solid Rocket Booster, ein vierstufiger Solid Rocket Booster, wie auch beim Shuttle. Inklusive Teilen, die wohl auch tatsächlich schon Shuttle-Missionen mitgeflogen sind. Und beim SRB ist es so, den kann man nicht ausmachen, wo man ihn erstmal gezündet hat. Deswegen zündet man ihn erst bei T gleich 0 Sekunden vorm Start. T0. Flump. Dann macht er einfach Wumm und hebt ab. Wie sich das dann genau anhört, könnt ihr hinten dran an diese Teilfolge des Podcasts hören, weil ich habe das Audio natürlich mir geschnappt und habe es dahin geklebt. Ach so, Wetter war die ganze Zeit übrigens auch ganz böse. Da gibt es nämlich eine Wetterflugregel, die offensichtlich beim Shuttle nicht so reinschlägt, die aber bei diesem Start von dieser blöden Rakete richtig reingewirkt hat, nämlich eine Tribo-Electrification-Regel, was irgendwie elektrostatische Aufladung der Luft rund um die Rakete ist, was dann wiederum den Funk behindert. Und ja, auch Mittwoch hat es eine Weile gedauert, bis das Wetter gepasst hat. Ja, so. Schwupp. Dann ist gestern, am Donnerstag, Flight Readiness Review gewesen für STS-129. Alle beteiligten Bereiche haben ihr Einverständnis erklärt, dass am 16.11. oder no earlier than 16.11. ein Startversuch festgesetzt werden darf. So, da gibt es jetzt noch ein klitzewinziges Problem, nämlich der Start, der davor stattfindet. Wenn der um einen Tag nach hinten schlupst, dann geht es nämlich plötzlich erst wieder am 17. Von daher, mal gucken. Aber wie war das? 3 Startversuche in 4 Tagen kriegt man hin. So. Dann bin ich hier schon so weit hinten. Echt? Ah, tatsächlich. Dann hatte das Internet am gestrigen Donnerstag, 29.10., Geburtstag, in Anführungszeichen Geburtstag, ne, weil es ist ja nie geboren worden. Und zwar ist es dann nämlich ziemlich genau 40 Jahre her gewesen, dass die ersten Datenpakete zwischen zwei Rechnern im damaligen ARPANET ausgetauscht wurden. Die ersten Datenpakete enthielten die gigantische Anzahl von 2 Buchstaben an Nutzlast. Sollte eigentlich Login werden, allerdings nach dem L und dem O ist dann irgendwas abgestürzt und das G kam nämlich nicht mehr rüber. Was die damals noch direkt per Telefonleitung zwischen den beiden betroffenen Systemen ausgekaspert hatten. Also die Admins saßen da an den Konsolen. Hier, hast du das L? Ja. Hast du das O? Ja. Hast du das G? Nö. Ja, also die ersten Daten, die über das damalige ARPANET übertragen wurden, waren die Buchstaben L und O. Ja, noch ein L und eine Katze hinten dran, dann hätte man ein Meme gehabt. Aber ja, das ist, wie gesagt, am 29.10. gerade 40 Jahre her gewesen. Dazu fehlt mir dann ein herzlichen Glühstrumpf, rechtsfreier Chaosraum. Ja, das Internet hat sich halt auch gigantisch weiterentwickelt in den 40 Jahren. Beziehungsweise damals hieß es ja noch nicht Inter, sondern nur ARPANET. Und hat dann ja noch 20 Jahre gebraucht, bis es vom ARPANET zum Internetwork geworden ist. Was dann irgendwer einfach mal abgekürzt hat auf Internetwork. Und dann das Network auch noch abgekürzt hat und dann war es plötzlich das Internet. Ja, ja. Lang, lang ist her. So, und dann ist gestern Abend ist noch iTunes 902 erschienen, enthält irgendwas mit schwarzem Hintergrund und wirft den Pre natürlich wieder raus. Der Palm Pre synchronisiert dann wieder nicht mit iTunes, was er bei der Gelegenheit auch irgendwie rausgeworfen hat. Ich habe immer noch nicht raus, warum. Das ist mein Skriptmenü. Was ich irgendwie blöd finde, weil Selected Text to Lyrics ist das eine Skript, was ich eigentlich haben will. Keine Ahnung, was da jetzt ist. Da muss ich irgendwie heute Abend nochmal recherchieren. Ist mir jedenfalls vorhin aufgefallen, dass das Skriptmenü weg ist. Das finde ich doof. An sich habe ich ansonsten nichts verändert. Das Skript liegt auch immer noch da, wo es hingehört. Von daher, ja. So. Jetzt hätte ich noch 4 Minuten, bis ich die 30 Minuten voll hätte. Gib Ist noch irgendwas Wichtiges? Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Mir fällt gerade nichts Wichtiges ein. Von daher sage ich einfach mal, ach komm, dann pfeife ich drauf, mache ich die halbe Stunde halt nicht voll. Gucken wir in die Musikecke. In der Musikecke verstecken sich die Broken Poets mit dem fünften Titel aus dem Album Reincarnation. Der fünfte Titel aus dem Album Reincarnation trägt den auch immer noch relativ handlich aussprechbaren Titel For a Reason. Brick Walls Are There For a Reason, fällt mir da spontan ein. Was mich daran erinnert, dass ich irgendwie die Randy Pausch-Zitate mal wieder in den Podcast einbasteln könnte. So eins nach dem anderen. Ja. Der Titel ist jedenfalls 4 Minuten 3 lang, so wie ich ihn da liegen habe. Gefolgt wird er von einem Ausschnitt auf einem eigentlich nicht wirklich Podcast vom kanadischen CBC, Age of Persuasion. Your call is very important. Auch da gibt es ein Randy Pausch-Zitat, was da Gleiches aussagt. 35 Sekunden gibt's da. Und danach hatte ich dann am Mittwoch nachnominiert Ares 1X, den Start. Da gab's zwei Videofassungen. Die erste Videofassung, die ich mir bei Space Multimedia gezogen habe, hat nämlich ziemlich genau kurz nach der Trennung zwischen erster und zweiter Stufe den ultimativen Aussetzer. Da ist irgendwie der Stream zusammengebröselt. Und die zweite Videofassung, das war dann das offizielle Podcast-Video vom KSC, das hat an der Stelle keinen Aussetzer. Und bin ich einfach hingegangen, habe die da zusammengeklebt. Ja, ich hatte dann auch irgendwie nicht die dringende Notwendigkeit gesehen, nach der Separation noch irgendwie in dem Video drin zu bleiben, weil das Space Multimedia Video geht dann ja noch weiter. Aber das wurde dann irgendwie totlangweilig. Was bei der Gelegenheit auch aufgefallen ist, ist, dass die zweite Stufe doch ziemlich heftig getaumelt hat, dafür, dass sie eigentlich geradeaus weiterfliegen soll. Vor allen Dingen, wenn da später mal eine Besatzung drin ist, dann wäre das irgendwie schlecht, wenn die da anfängt rumzutaumeln. Ja. Und was mir im Internet irgendwo auch schon begegnet ist, der eine Solid Rocket Booster, also ja, die Rakete quasi, das, was wieder eingesammelt wurde, ist wohl auch kaputt gegangen. Da sind nämlich von den drei Fallschirmen, die da eigentlich drin sind, auch riesengroße Fallschirme wohl irgendwie sind, ist nur einer richtig aufgegangen. Der zweite wollte aufgehen, wurde aber vom dritten, der nicht aufgehen wollte, dran gehindert. Der hat sich dann mit dem irgendwie verheddert. Also da müssen sie nochmal nacharbeiten. Und wo sie natürlich auch noch nacharbeiten müssen, ist das lustige Getaumel der oberen Stufe. Das geht ja gar nicht. Also wäre ich da Astronaut drinne, das wäre, glaube ich, der Moment, wo ich mir dann eine Windows 7 Launchback wünschen würde. Ja, auf jeden Fall ist die zweite Stufe dann mit ziemlicher Geschwindigkeit ins Wasser geplatscht. War ja auch klar, das Ding hatte schließlich keinen Antrieb. Es war eigentlich bloß Metallhülle. Und die erste Stufe ist halt auch immer noch ziemlich energisch ins Wasser geplatscht. Aber zumindest bis dahin gab es lustige Telemetriedaten. Und ja, danach gab es dann keine lustigen Telemetriedaten mehr. Aber inzwischen hat man ja die Rakete auch aus dem Wasser gefischt. Und es sieht wohl so aus, dass da was kaputt gegangen sein würde. Also das Ding ist wohl irgendwie ziemlich energisch aufs Wasser geklatscht. An sich aber auch kein riesengroßes Problem, weil die SRBs sind ja eigentlich nur pro forma recycelbar. Da gibt es keinen wirklich super triftigen Grund, warum man die Dinger eigentlich noch recyceln müsste. Weil das, was man da recyceln kann, ist alles bis auf den Treibstoff. Ja, juhu, ein Metallring. Ich finde es eh ganz putzig, dass sie eine Rakete gebaut haben, die nichts anderes ist als eine Feststoffrakete. Also eigentlich nach meiner naiven Vorstellung ein Zündkerz. Zündst du unten an, brennt. Macht Wurm und hebt ab. Super. Wäre ich Astronaut, würde ich auf dem Ding nicht starten wollen, weil, sagen wir mal so, es hat einen guten Grund, dass sie damals bei den Saturn 5 Raketen keine Feststoffraketen genommen haben. Feststoffraketen, wenn da irgendwas schief geht, kriegst du die nicht mehr gebremst. Beim Shuttle sind die Dinger auch nur außen dran. Die kann man relativ schnell abwerfen. Wenn das allerdings gleich deine ganze erste Stufe ist, dann wirst du das Ding nicht mehr los. Da siehst du auf was abbrennt. Punkt. Und was erst nach 2 Minuten fertig ausgebrannt ist. Na, und wenn es fertig ausgebrannt ist, dann kannst du es erst richtig loswerden. Vorher wirst du es nicht los. Also von daher würde mich mal interessieren, wie die Launch Abort Systems eigentlich für Orion aussehen. Aber ja. Ha, seht ihr, ich schweife und schon habe ich die 30 Minuten nämlich doch geschafft. Ja, also jedenfalls das Audio vom Aries One X Launch gibt's dann hinten dran. Hatte ich ja auch schon angekündigt. Klonk. Was macht hier Klonk? Und jetzt ist der Next-Button ausgegraut, was effektiv heißt, ich habe alle Themen von oben bis unten runtergewerkelt. Jetzt fehlen nur noch die Intros. Ja. So, und dann sage ich einfach mal wieder, danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst so gemacht habt, um mich auf die Ohren zu bekommen. Wo ich ja noch dabei bin im Moment, ist die ganzen MP3-Dateien, die ich im Laufe der Jahre erzeugt habe, zu archive.org hochladen. Was eine etwas anstrengende Beschäftigung ist, insofern als der FTP-Server, den ich da benutze, ab und zu mal ein wenig sehr struwwelig ist. Also, ja, ist aber auch nicht deren Lieblingsmethode, nur deren Lieblingsmethode braucht irgendwie ein Flash-Plugin, das habe ich auf dem Linux nicht. Und von daher, ja, auf jeden Fall bin ich noch dabei, die Dateien da hochzuladen und wenn die dann da mal fertig sind, dann kann ich dann hinterher sagen, so, sind alle Daten auch noch ein zweites Mal gesichert. Weil was ich nämlich hochlade, sind die Originaldateien. Nicht die Dateien, wie sie von Mivio stammen. Da gibt es nur eine Lücke zwischendurch, wo ich die Dateien nicht im Original hatte, weil mich ja damals ein Windows XP-Rechner mal irgendwann mitten in der Nacht verlassen wollte. Plötzlich keine Festplatte mehr finden wollte. Ja, also jedenfalls, auch das archiviere ich noch. Und park dann hinterher irgendwo einen Link, wahrscheinlich in meinem Blog, im rechtsfreien Internets. So, also ja, und jetzt drohe ich erstmal damit, dass ich wahrscheinlich auch nächste Woche wieder unterwegs sein könnte. Und sag erstmal viel Spaß mit For a Reason von den Broken Poets, Age of Persuasion, Your Call is Very Important und dem Aries One X Launch. Und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
The soul is tired of being needed, tired of waiting in the dark, and still the moon can't quite believe it, that the sun is what we're here for. The world has a lonely heart, with iron. Tumbles through the dark. The world has a lonely heart, and crying in the rain, it wonders who we are. Now the universe is laughing. We are what's beyond the end, and every single thing that happens, well, it happens for a reason. The world has a lonely heart, with iron in its veins, it tumbles through the dark. The world heart, yeah, and crying in the rain, it wonders who we are. And once the world was close to love, and all was well with the heavens above, and really saw the rain, it was another sunny day, and then as that whole change began, and all at once was the big bang, now the world was finding its way. What we're here for.
And what about so-called outbound calls, where you call a business? It's remarkable how much time and money companies spend grooming their image while keeping a phone system that actually repels customers.
All our staff are currently busy or away from the phone. Please stay on the line.
Then comes the most disingenuous line in all of marketing.
Your call is important to us.
Really? Well, stranding people in the ether with an automated voice and mind-numbing Muzak is a funny way to show it.
T-minus 1 minute. Sound suppression water system now armed. The solid rocket booster joint heaters are being turned off. And we're now go inertial. The navigation system is activated. Auxiliary power units have started. Solid rocket motor nozzle gimbal checks are underway. Ignition system is armed. Sound suppression water system is activated. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff of Ares 1X. Testing concepts for the future of new rocket design.
Altitude now 2 miles. Pressure now tapering off as designed. The vehicle is aligned itself with the planned trajectory. We passed Mach 1 and we're now passing Max Q. We have our Max Q system ID maneuver PTI engaged. Solid motor chamber pressure picking up again. T plus 62 seconds. Now passing Mach 2. Vehicle now 10 miles altitude, downrange distance 8 miles, and a velocity of 1,540 miles per hour. Plus 80 seconds, we've started our supersonic large amplitude ID maneuver PTI. We see the response. Started the last PTI maneuver, structural mode ID, and we passed T plus 105 seconds. Vehicle's now traveling Mach 4, 20 miles altitude, downrange distance 32 miles. The SRM tail off is observed. Burnout. Our APUs have shut down. CRDs have shut down. BDM fire. And SEP. We show a SEP and a tumble motor ignition. And we can also confirm on video. We see both parts of the vehicle tumbling, the first stage as well as the upper stage. Successful separation. Good clean signal all the way. T plus 150 seconds.